Liebe Gemeinde, einen guten Morgen Ihnen. Ich bitte Sie, vor dem Gottesdienst noch einmal aufzuschlagen, die Nummer 292 im Gesangbuch. Unser Gesangbuch, die Nummer 292, das ist mir lieb, eine Psalmvertonung. 292, daraus werden wir heute eine Antiphon um den Psalm singen. Ich spiele die Melodie einmal vor und singe einmal vor.
Thank you. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Gemeinde, mit dem Wochenspruch aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, begrüße ich Sie an diesem schönen Tag hier in der obersten Stadtkirche. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein, so ist der Name dieses ersten Sonntages nach Ostern. Können wir ermessen, wie sich die Jünger gefühlt haben müssen nach den schrecklichen Ereignissen vor und an Karfreitag? Nicht nur ihr bester Freund, Meister und Anführer wurde ihnen geraubt. Nein, die Bedrohung ist nicht verschwunden. Angst ist die Grundstimmung dieser Tage. Die Angst, die größer noch ist als die Trauer. Die Angst um das eigene Leben. Und dann die wundersame Auferstehung ihres Freundes, das leere Grab. Ein übles Spiel derer, die ihn umgebracht haben? Nein, Jesus selbst nimmt durch die Begegnungen mit ihnen allen Gerüchten die Nahrung. Auf dem Weg nach Emmaus, im verschlossenen Raum des Hauses, in dem sich die Jünger versteckten. Er lässt sie zum Beweis sogar die Wunden berühren. Ja, es ist wahr. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit Jesu Auferstehung wird der Plan Gottes erkennbar. Unser Leben beschränkt sich nicht auf den Zeitraum zwischen Geburt und Sterben. Wir dürfen leben, weil Jesus lebt. Er nahm unsere Schuld und möchte uns ewiges Leben schenken. Welch eine Gnade, welch eine Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern und Jesus ehren, im Herzen, in Gedanken und in unseren Liedern. Ich möchte Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Sie sehen an den Liedtafeln unten diesen roten Punkt. Dieser rote Punkt hat eine Bedeutung, und zwar immer wenn Sie diesen Punkt entdecken, bedeutet es, dass nach dem Gottesdienst das Angebot der persönlichen Segnung auch da sein wird. Wir feiern nachher Abendmahl und dieses Angebot ist dann auch präsent. Sie erkennen die Segner an violettfarbenen Schals und Sie können davon ausgehen, wenn Sie diesen roten Punkt sehen, wird diese Segnung immer angeboten werden, auch in Zukunft. Vielen Dank, einen gesegneten Gottesdienst.
Ich danke dir von Herzensgrund.
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. in den Vorhöfen im Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja. Kommt, lasst uns anbeten. Wir bekennen unsere Sünde und Schuld. Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe, in Gedanken, Worten und in Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich erneuert, du hast mir deinen Frieden geschenkt. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst, aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld, auch die konkrete persönliche Schuld jetzt in der Stille. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht, sondern richte mich neu auf. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Verleih uns Frieden gnädiglich. Ist das, was ihr vor Gott bekannt habt, euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr die Vergebung eurer Sünden, so antwortet ja. So spreche ich euch nun auf euer Bekenntnis hin, anstelle unseres Herrn Jesus Christus zu, dir ist deine Schuld und Sünde vergeben, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wo wir hinrichten, richtet Gott auf. Schenkt uns neues Leben. Du darfst leben. Amen.
Und auf Erden liegt die Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für
Lasst uns beten. Großer Gott, lieber barmherziger Vater, dein Herz ist aufgetan in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn. Du gibst dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. In dir ist die Quelle des Lebens da. Die auf dich hoffen, kriegen täglich neue Kraft. Durch dich können wir Hoffnung schöpfen, heute und an jedem neuen Tag. Auch im Leid und in der Trübsal, lass unseren Glauben wachsen unter deinem Wort. Schenk uns Gemeinschaft an deinem Tisch. Hilf uns, deine Güte an allen Orten zu bezeugen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Lesung für diesen Sonntag steht bei Jesaja im 40. Kapitel in den Versen 26 bis 31. Der Prophet sagt den resignierten und verzweifelten Israeliten, wie der Glaube an Gott, den Schöpfer, neue Hoffnung und neue Kraft gibt. Das dürfen auch wir für uns in Anspruch nehmen. Bei Jesaja heißt es: Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Halleluja! Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!
Lasst uns auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis des Glaubens und uns damit mit allen Christen, allen Schwestern und Brüdern weltweit verbinden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Predigttext, vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag, der steht in dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Ich lese ihn aus der hervorragenden neuen Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung. Sieht nicht nur gut aus, ist auch toll, wenn Sie mal eine neue Bibel brauchen. Gibt es leider nur Neues Testament und Psalmen, aber die sind dafür erste Sahne. Aber Sie merken das jetzt gleich. Also Johannes 20, Kapitel 20, Vers 19 bis 29. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin immer wieder begeistert von der Bibel, wie viele fantastische Texte darin zu finden sind, einfach toll. Und ganz besonders begeistert mich immer wieder der Evangelist Johannes, ein hervorragender Erzähler. Auch hier, in dem heutigen Predigttext. Da sagt er am Schluss, glücklich zu nennen, also herzlichen Glückwunsch, alte Übersetzungen machen auch selig sind die und so. Eigentlich ist das eine Glückwunschformel. Herzlichen Glückwunsch diejenigen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und vorher, in allen Ostergeschichten, erzählt Johannes, wie sie alle gesehen haben. Also hier sagt er nicht sehen, ist eigentlich richtig gut. Und dann erzählt er, wie alle gesehen haben. Zuerst ist da Maria. Johannes erzählt, wie sie das Grab sieht. Es ist leer. Das Sehen wird betont. Dann später sieht sie Jesus im Garten, denkt erst, es ist der Gärtner, dreht sich um, sieht ihn nun direkt, hört ihn und glaubt. Dann Petrus und der Jünger, den Jesus lieb hatte, so nennt Johannes immer einen Jünger. Manche meinen, vielleicht war er das selber, ist völlig egal. Jedenfalls die beiden laufen zum Grab hin und sehen, das Grab ist leer. Und dann heißt es von dem einen Jünger, er geht hinein und sah und glaubte. Und dann alle Jünger zusammen am Anfang des Predigttextes. Sie sehen Jesus in ihrer Mitte, sehen seine Wunden und glauben. Und dann Thomas und auch er sieht ihn. Und dann sagt Jesus, herzlichen Glückwunsch denen, die nicht sehen und doch glauben. Also wenn man mal guckt, alle haben ihn gesehen, wer bleibt denn eigentlich übrig? Wir, liebe Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde. Herzlichen Glückwunsch denen, die nicht sehen und doch glauben. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde. Aber ich komme am Schluss noch mal drauf zurück. Anfangen möchte ich mit den verschlossenen Türen. 2-mal wird extra erwähnt, dass die Türen verschlossen waren. Die Jünger haben abgeschlossen, dicht gemacht. Grund, Angst. Wir haben das schon am Anfang bei der Einführung zum Gottesdienst gehört. Man kann das ja auch verstehen. Gerade hatten sie erlebt, Jesus gefangen genommen, verurteilt, ausgepeitscht, ans Kreuz genagelt. Vielleicht waren sie jetzt auch an der Reihe. Vielleicht war man auch hinter ihnen her. Da doch besser verkriechen, Türen verrammeln. Keiner sollte an sie herankommen. Von einer Osterfreude war da noch nicht zu spüren. Es gab zwar Berichte von Maria, dass das Grab leer sei. Auch Petrus und ein anderer Jünger hatten das gesehen. Aber was heißt das schon? Man kann schon verstehen, dass die Jünger dicht gemacht haben, oder? Dass Jesus auferstanden sein soll. Dass Gott Jesus auferweckt haben soll von den Toten. Das ist ja schwer vorstellbar, oder? Tod ist Tod. Das wussten die Jünger damals genauso gut, wie wir das heute wissen. Der Tod ist das Einzige, was im Leben todsicher ist. Tod ist Tod. Ich meine, wir Christen sind ja schon komische Leute, dass wir an Jesus Christus glauben und damit den lebendigen Christus meinen und nicht einen Toten. Ja, dass das überhaupt das zentrale Bekenntnis eines jeden Christen ist, Jesus ist der lebendige Herr. Er lebt. Die Kirche ist kein Jesus-Gedächtnisverein und denkt dabei an einen, der 2000 Jahre weg ist. Er lebt. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Immer wieder sagen wir uns das zu, diese unglaubliche Geschichte. An dieses Geschehen wollen wir uns immer wieder erinnern, dass alle unsere Vorstellungen und Möglichkeiten übersteigt. Dass naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist. Dass auch nicht begreifbar zu machen ist. Da kann man schon verstehen, dass die Jünger dicht gemacht haben. Und wir leben es in unserer Zeit ja auch, wie viele Menschen Jesus gegenüber dicht machen oder wie verschlossen sind. Dass Jesus von den Toten auferstanden sein soll, das klingt doch zu fantastisch. Und dennoch, wenn wir dieses zentrale Ereignis weglassen, dann bleibt vom christlichen Glauben nichts übrig, außer Moral. Dann sollten wir in der Tat die Kirche dicht machen, so wie die Jünger in unserem Text, die genau das gemerkt haben. Das kann doch nicht sein, dass einer aufersteht, also machen wir die Türen zu. Ohne Jesus können wir nichts tun. Also besser dicht machen. Tür zu, Licht aus. Aber weil Jesus der lebendige Herr ist, sind geschlossene Türen für ihn kein Problem. Plötzlich ist er mitten bei den Jüngern dabei. Sie hatten dicht gemacht, aber er war schon viel dichter bei ihnen. Viel dichter, ganz dicht. War schon da. Wir dürfen uns das jetzt nicht so vorstellen, als wenn so ein Gespenst durch die Tür durchschwebt, wie man das im Film wahrscheinlich darstellen würde. Das wird hier nicht erzählt, sondern er tritt auf einmal mitten unter sie. Er ist einfach da und sagt, Friede sei mit euch. Und dann zeigt Jesus seine Hände und seine Seite, zeigt, dass er es wirklich ist. Und die Jünger erkennen ihn. Jesus macht ja also deutlich auf der einen Seite, dass er nach der Auferstehung ganz anders ist. Plötzlich ist er da in ihrer Mitte, obwohl die Türen verschlossen waren. Und er macht auf der anderen Seite deutlich, dass er noch immer genau derselbe ist und zeigt ihnen seine Wunden an Händen und in der Seite. Jesus derselbe und doch ein ganz anderer. Und das gleichzeitig, ganz Mensch und ganz Gott. Das wird uns hier vor Augen gestellt. Und die Jünger erkennen ihn und werden froh. Jetzt ist sie da, die Osterfreude. Die hängt nämlich genau daran, dass man erkennt, Jesus lebt. Dann ist sie da. Das ist der besondere Effekt, der eintritt, wenn jemand erfährt, Jesus lebt. Freude. Er, der der Friede ist, ist mit mir. Das macht froh. Eine Freude trieft innen drin, die bleibt. Auch in der Trauer. Auch im Schmerz, immer noch Freude. Wie viele haben das erlebt? Der Grund für die Freude ist die wiedergewonnene Gemeinschaft der Jünger mit Jesus, dass er bei ihnen ist. Glauben ist ja nicht ein statisches Fürwahrhalten. Also so nach dem Schema, ich glaube, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich meine, ich glaube das natürlich. Aber eigentlich ist das nur die Voraussetzung für den eigentlichen Glauben. Wenn wir von Glauben reden, dann meinen wir immer eine Beziehung, ein Beziehungsgeschehen. Glaube setzt in Beziehung, in Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft mit Jesus. Und es ist genau wie in einer Liebesbeziehung. Wenn Sie verliebt sind, dann erfüllt es Sie immer ganz. Nicht nur so, ich denke mal, ich bin verliebt oder ich glaube, irgendwie verliebt zu sein. Nein, wenn du verliebt bist, dann geht das ins Denken, ins Gefühl, in den Bauch, in die Beine. Das betrifft einen immer ganz. Und so ist das auch, wenn man etwas von dieser Liebe von Jesus spürt. Wenn man merkt, wie da ein, ja eigentlich eine Liebesbeziehung meint der Glaube, dann betrifft einen das immer ganz. Freude und Frieden. Jesus sagt es noch einmal zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Insgesamt wird in unserem Predigttext zweimal erwähnt, dass die Türen verschlossen sind, aber dreimal sagt Jesus, Friede sei mit euch. Und das ist das letzte Wort, nachdem die Türen dann schon überwunden waren. Friede sei mit dir. Wir benutzen diesen Gruß, liebe Gemeinde, ja auch immer beim Abendmahl. Es tut gut, sich das gegenseitig zuzusprechen. Friede sei mit dir. Auch im Blick auf das, wo wir dicht machen. Anderen Menschen gegenüber, Gott gegenüber, vielleicht sogar uns selbst und unseren Gefühlen gegenüber. Friede sei mit dir. Auch im Blick auf das, was wir in uns verschlossen haben. Was nicht ans Licht kommen darf oder soll, was unangenehm ist oder weil es weh tut. Friede sei mit dir und mit dir. Und wenn es gesagt wird, dann ist es so, als wenn Jesus es sagt. Als wenn Jesus mitten unter uns tritt, plötzlich da ist und sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit dir, hören Sie es nachher mal so, wenn die Schwester, wenn der Bruder es zu Ihnen sagt, als wenn Jesus es selber sagt. Sie sprechen es stellvertretend für Jesus zu. Friede, das meint mehr als keinen Streit haben oder sich die Köpfe nicht einschlagen. Friede meint immer umfassend alles, was wir brauchen, alles, was gut für uns ist. Friede sei mit euch. Und dann stellt Jesus seine Jünger gleich in den Dienst. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieser Auftrag gilt immer und für jeden, der glaubt, der Gemeinschaft hat mit dem lebendigen Herrn. Auch diese Formulierung gehört ja immer zum Abendmahl dazu. Irgendwo wird es immer am Schluss als Sendeformel gesprochen. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Sendung, Gemeinschaft mit Christus zu haben, bedeutet immer gesandt zu sein. Mich hat das sehr beeindruckt in einer Kirche in Bremen, als wir dort mal zu Gast waren und wir rausgingen, stand innen an der Kirchentür, wo man rausging, ein großes Schild, da stand drauf, jetzt betreten Sie das Missionsfeld. Das ist aber genau das, was wir eigentlich bei jedem Abend mal am Schluss machen, wenn wir senden. Gehe hin in seinem Frieden und sag's weiter, dass Sünden vergeben werden können, dass es Erlösung gibt, dass es Hoffnung gibt, dass es ein neues Leben gibt, ein ewiges Leben gibt. Ach, tolles Erlebnis, toller Abend für die Jünger. Aber einer war nicht dabei. Thomas. Thomas, bekannt als der Zweifler. Ich muss sagen, ich mag ihn. Ich finde den Thomas klasse. Also richtig sympathisch. Denn ich glaube, wenn ich mich so hineinversetze, ich hätte an seiner Stelle genauso gehandelt und gedacht. Ganz genauso. Eine ehrliche Haut. Als die anderen Jünger nach diesem tollen Abend Thomas davon erzählen, wie Jesus bei ihnen war, da ist er erstmal skeptisch. Wisst ihr was, Jungs, ihr könnt mir wer weiß was erzählen. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen sehe, wenn ich nicht meine Hand in seine Wunden legen kann, in seine Seite legen kann, dann glaube ich es nicht. Thomas, wir wissen nicht viel über ihn, aber nirgends im Neuen Testament kommt er so oft vor wie im Evangelium nach Johannes. Er ist mutig, bereit, mit Jesus sogar in den Tod zu gehen, als die anderen Jünger noch gezögert haben. Im 11. Kapitel steht das. Und er fragt nach, wenn ihn was interessiert. Eine Stelle finde ich da besonders spannend und war für mich in der Vorbereitung auf diese Predigt eine ganz neue Entdeckung. So eine der zentralsten Stellen in der Bibel überhaupt. Ich vermute mal, die meisten von uns kennen sie sogar auswendig. Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber wissen Sie auch, zu wem Jesus das gesagt hat? Jetzt wahrscheinlich, zu Thomas. Ich wusste es vorher nicht. Er hat mal wieder vorlaut nachgefragt und dann sagt Jesus speziell Thomas dieses Wort. Ich bin der Weg, fast so als Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas weiß das also, kriegt dieses dolle Wort als erster zugesprochen und hier zweifelt er, sobald es drauf ankommt. Wir können so viel von Thomas lernen. Erstmal können wir lernen, dass es das überhaupt gibt, das Zweifeln. Auch bei Christen. Auch bei gestandenen Christen, was auch immer das ist. Auch bei Pfarrern. Doch, also von mir kenne ich es jedenfalls. Immer wieder kommen so Momente, na, stimmt das alles wirklich? Ich liebe das so an der Bibel, dass man das in vielen Texten hindurchhören kann. Und gerade solche Texte entfalten oft eine ungeheure Wirkung. Psalm 31 zum Beispiel, der König David schreibt dort, in meiner Verzweiflung habe ich gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Er erlebt es so, als wenn Gott ganz weit weg ist. Stimmt das überhaupt alles? Ja, das gibt's. Glaube und Zweifel schließen sich nicht aus. Es ist nicht so, dass der Zweifel schon der Unglaube wäre. Es ist ja der Zweifel, da steckt zwei drin. Da ist noch alles offen. Und mir sind die, die wirklich zweifeln und ihre Zweifel und Fragen auch aussprechen, lieber als die, die immer Ja und Amen sagen und in Wirklichkeit im Herzen ganz anders denken. Also lieber ehrlich gezweifelt als fromm geheuchelt. Denn sonst kann der Zweifel nicht beseitigt werden. Es gibt auch einen anderen Zweifel, der praktisch nur ein Vorwand ist. So, ich gehe nicht zur Kirche, weil ich das nicht glauben kann und meine großen Zweifel daran habe. Das, liebe Gemeinde, ist kein Zweifel, sondern schon eine Festlegung. Ich glaube es einfach nicht. Der Zweifel fragt nach. Er fragt nach dem Glauben. Und deshalb schließen sich Glaube und Zweifel nicht aus. Denn das ist das Zweite, was wir von Thomas lernen können. Der Zweifel soll uns nicht in die Verzweiflung, in die prinzipielle Ablehnung führen, sondern ins Weiterfragen, in die Gemeinde hinein, in das Ringen mit Gott. Das ist mir gerade in diesem Text so wichtig geworden. Trotz seiner Zweifel setzt sich Thomas nicht ab von den Jüngern, sondern bleibt bei ihnen, täglich und vor allem sonntäglich, wenn sie zum Gottesdienst feiern, zusammenkommen. Es heißt da, 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas dabei. Thomas war bei ihnen, der will nämlich wissen, ob er zu Recht zweifelt oder nicht. Sein Zweifel führt ihn also nicht von Gott weg, sondern gerade zu Gott hin. Echte Glaubenszweifel führen uns nicht von Gott weg, sondern zu Gott hin. Denn echte Zweifel fragen Gott. Wirklich zweifeln heißt, nach der Wahrheit zu fragen. Und die Wahrheit braucht den Zweifel nie zu fürchten, weil sie die Wahrheit ist. Und gerade Thomas ist es gesagt worden, Jesus hat es ihm gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der, der die Wahrheit ist, fürchtet den Zweifel nicht. Er lässt sich fragen. Und dieses Fragen führt zu Gott hin. Und drittens können wir hier erkennen, dass Gott unsere Fragen und Zweifel ganz ernst nimmt. Ganz ernst. Es kann ein wenig dauern. Es kann sein, dass Gott uns auch ein Aushalten unserer Fragen zumutet. Thomas muss 8 Tage warten. Aber er antwortet und nimmt unsere Zweifel ernst. Und gerade bei Thomas macht er das sogar in überraschender Weise genauso, wie er es wollte. Gott nimmt unsere Zweifel ernst und will sie überwinden. Und bildet eine Grundlage, auf der wir glauben können. Für Thomas war das so, dass er Jesus sehen durfte. Und dann fordert Jesus ihn auf, sei nicht ungläubig, sondern glaube. Das versteht sich noch nicht von selbst. Das ist schon toll, wie Jesus auf Thomas eingeht. Weil er es braucht, lässt Jesus sich sogar berühren. Ob Thomas Jesus wirklich berührt hat oder nicht, das bleibt in dem Text offen. Aber er hätte es gedurft. Jesus fordert ihn dazu auf. Im Evangelium nach Johannes ist Thomas der Einzige, der Jesus nach der Auferstehung überhaupt berühren darf. Maria, ganz anderer Typ. Für Maria ist es so, dass sie ihn gerade nicht berühren darf. Sie braucht es auch nicht. Thomas braucht was anderes als Maria. Jesus geht auf jeden Einzelnen ein. Jesus gibt jedem Einzelnen die Antwort, so wie er braucht. Gott hat uns alle einzeln im Blick. Ganz individuell. Und er bemüht sich um jeden Einzelnen, nie mit Gewalt, sondern immer liebevoll, zuwendend. Egal, ob du dicht gemacht hast wie die Jünger oder skeptisch zweifelst wie Thomas. Auch heute noch ist das so. Und liebe Gemeinde, herzlichen Glückwunsch. Wir sehen nicht, aber dürfen trotzdem glauben. Und da werden wir besonders beglückwünscht. Ich sagte ja schon, dass das jetzt nochmal vorkommt mit dem herzlichen Glückwunsch. Jesus zu sehen, wie Thomas und die anderen Jünger es getan haben, ist uns heute verwehrt. Aber die Tatsache, dass Gott uns hilft, den Zweifel zu überwinden, die gilt noch genauso. Nur ist es eben dabei nicht gesagt, dass wir ihn überwinden lassen. Thomas musste nicht glauben, sondern er konnte. Auch wenn Gott auf deine Fragen antwortet, musst du nicht glauben, sondern du kannst. Oder besser, du darfst. Aber du sollst auch. Sei nicht ungläubig, sondern glaube. Und nun lassen Sie uns nicht in die Falle tappen und sagen, ja, da Thomas und die anderen Jünger, die hätten es leichter gehabt, denn sie durften Jesus sehen. Aber wir? Was war denn leichter damals, wenn man sich das mal vorstellt mit den Jüngern damals? Die mussten das Ganze überhaupt erst mal begreifen. Die mussten es lernen, ganz neu zu denken. Zum Beispiel, dass Gott Mensch wird. Wir haben das von klein auf gehört. Das war für die was völlig Neues, muss man erst mal drauf kommen. Dass Jesus für unsere Sünden stirbt, da muss man erst mal drauf kommen. Dass Gott so weit in seiner Liebe geht, dass Gott ihn wieder auferweckt, dass das zu seinem Plan gehört, da muss man erst mal drauf kommen. Das muss man erst mal ganz neu denken lernen. Das Neueste und Unbegreiflichste der Weltgeschichte. Das ist schwer. Nicht, was uns zugemutet wird. Wir haben 2000 Jahre Kirchengeschichte im Rücken, angefüllt mit Menschen, die das gehört haben, die das geglaubt haben, die das erlebt haben, deren Wort wir haben, deren Lebensbeschreibungen wir haben. Ich denke da gerade zum Beispiel an Dietrich Bonhoeffer. Vor 3 Tagen, vor 70 Jahren ist er ermordet worden. Letztlich auch für das Handeln aus seinem Glauben heraus. Dietrich Bonhoeffer hat zu diesem Text geschrieben, auf dem, was wir sehen, kann der Glaube nicht ruhen und gewiss werden. Auf dem, was wir sehen, gibt es keine Gewissheit, sondern allein auf dem Worte Gottes, auf dem, was wir hören, was wir mitbekommen, was wir von Gott erfahren. Und mal andersherum, was wäre denn, wenn einer von uns Jesus sehen würde? Wäre es leichter, an ihn zu glauben? Oder würden wir eine solche Erscheinung nicht sofort psychologisch erklären und wegerklären? Vielleicht ein bisschen in Trance geraten oder so, also zumindest im Nachhinein so deuten. Nein, es ist heute nicht schwerer, im Gegenteil. Wenn du Gottes Kraft in der Krankheit, Gottes Trost in der Trauer, Gottes Freude in der Traurigkeit gespürt hast, dann sei nicht ungläubig, sondern glaube, auch ohne den Herrn direkt mit Augen gesehen zu haben. Er ist da, selbst wenn du dicht machst, viel dichter, als du dir das vorstellen kannst. Gott lässt dich befragen, aber wenn du dann Antwort bekommst, dann sei nicht ungläubig. Sondern glaube auch über deinen Verstand hinaus. Thomas fängt so an, über seinen Verstand hinaus zu glauben, nicht mehr gegen seinen Verstand, sondern drüber hinaus und bekennt, mein Herr und mein Gott. Eine ganz besondere Erkenntnis, das ist das erste Mal, dass Jesus als Gott bekannt wird in der Bibel. Und er, Jesus, widerspricht nicht. Thomas ist eine ganz besondere Erkenntnis als erstem geschenkt worden. Wir müssen sie nur nachsprechen. Jesus, mein Herr und mein Gott. Also herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Im Klingelbeutel waren am Ostersonntag 241,30 Euro und am Ostermontag 34,32 Euro. Die Kollekte betrug am Ostersonntag 321,67 Euro und am Ostermontag 75 Euro. Allen Gebern sei herzlich gedankt. Die heutige Kollekte am Ausgang ist bestimmt für Kur- und Erholungsangebote für Kinder und Familien. Wie Sie das organisieren, wenn Sie noch zur Segnung bleiben, ob Sie erst Kollekte reintun und dann zur Segnung kommen, ist erstmal egal, aber Sie denken dran, es gibt das Angebot, nach dem Gottesdienst auch noch sich persönlich segnen zu lassen. Das ist nie mehr als der Segen am Ende des Gottesdienstes, aber oft eine Hilfe, das für sich selber zu erfahren und zu hören. Und es gibt Kirchkaffee im Lutherhaus nach dem Gottesdienst, Stärkung für Leib und Seele. Und jetzt sind noch einige, die stehen schon bereit.
Ich habe sozusagen eine Last-Minute-Ansage für Sie. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was am Mittwoch um 24 Uhr ist. Da endet die Anmeldefrist für Tischlein deck dich. Sie haben also jetzt noch genau 3 Tage Zeit, um sich anzumelden. Und heute in einer Woche haben Sie schon das Thema unseres neuen Tischlein deck dich auf dem Tisch und werden grübeln, wie Sie das wohl umsetzen. Herzliche Einladung. Am Ausgang liegen noch diese Einladungskarten, also Sie können sich gerne noch anmelden.
Ja, liebe Gemeinde, es ist wunderbar, so viele Prediger zu haben, die uns immer wieder dazu anleiten, uns mit unserer Beziehung zu Gott auseinanderzusetzen. Dafür auch dir, lieber Kuno, herzlichen Dank. In unserer Gemeinde sind aber auch 2 Laienprediger. Einer davon ist Dr. Hans Stricker und er macht nicht nur hervorragende Predigten, sondern er ist inzwischen auch ein sehr begabter und toll zu lesender Buchautor geworden. Sein neues Buch, Die Inklusion Gottes, möchten wir Ihnen allen vorstellen. Am kommenden Freitag um 19 Uhr in der reformierten Kirche wird Dr. Hans Stricker aus seinem neuen Buch lesen und mit uns auch darüber sprechen, was ihn dazu bewegt, motiviert und immer wieder antreibt, uns diese Botschaft weiterzugeben. Entsprechende Handzettel finden Sie am Ausgang.
Den wir gerade gehört haben, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man zweifelt, ist es auch nicht so schlimm, wenn man im Leben in Krisen gerät. Aber es ist wichtig, mit Krisen umzugehen, in Krisen zu reifen, das zu entdecken an der Gestalt des Propheten Elia. Dazu laden wir herzlich ein zu einem neuen Stufen des Lebenskurs, der im Mai stattfinden wird, immer an Dienstagen und Mittwochen. Man kann den also dienstagvormittags besuchen ab 9.30 Uhr oder am Dienstagnachmittag und eben auch am Mittwochabend. Diese Kurse werden parallel im Lutherhaus durchgeführt, 4 Vormittage, Nachmittage am Dienstag oder eben Abende am Mittwoch, beginnend am 5. beziehungsweise 6. Mai. Es gibt dazu auch entsprechende Handzettel. Herzliche Einladung.
Und als letztes, jeden Samstag haben Sie die Gelegenheit, wenn Sie in der Stadt sind, in die reformierte Kirche zu kommen. Eine halbe Stunde Musik, ganz aparte Besetzungen. Am kommenden Samstag wird es Flaute Iserlohn sein, ein Iserlohner Blockflötenensemble. Nähere Angaben immer im Kirchenmusik-Jahresprogramm, 11.15 Uhr bis 11.45 Uhr am Samstag.
Kirchlich getraut wurden in unserer Gemeinde Christian und Christine Rau, geborene Nolte. Kirchlich bestattet wurde Herr Hans-Joachim Goswin, er wohnt in dem Siebrechtsweg und wurde 90 Jahre alt. Bitte Sie, zum Fürbittengebet aufzustehen. Du urteilst darüber, du schenkst Leben, du nimmst Leben, du nimmst auf in deine neue Welt. Wir bitten dich für das Brautpaar, dass du ihnen einen guten Zusammenhalt schenkst, sie in ihrem Leben bewahrst, ihre Liebe heiß hältst, sie führst und leitest. Wir bitten dich für die Angehörigen des Verstorbenen, dass du ihnen in ihrer Trauer Trost gibst, sie erkennen lässt, dass du das Leben bist und der Weg und die Wahrheit. Auch für alle Zweifel, wir können sie dir sagen. Wir bitten dich für all die Menschen, die dicht gemacht haben vor dir. Es ist gut, dass du einen langen Atem hast. Es ist gut, dass du immer viel dichter bei uns bist, als wir uns das vorstellen können. Es ist gut, dass du jedem Menschen nachgehst und dass wir so darauf vertrauen und hoffen dürfen. Wir bitten dich für die Menschen, die so vieles in sich verschlossen haben, was nicht ans Licht kommen soll. Hilf du ihnen, sich zu öffnen für dich, für das Leben. Wir bitten dich für deine Kirche, dass sie nicht verschlossen bleibt für so viele Menschen, sondern sich immer mehr öffnet zu den Menschen hin, in alle Milieus hinein, dass sie Wege findet, dein Evangelium so zu verkündigen, dass die frohe Botschaft von der Vergebung der Sünden hörbar wird, die Kraft, die Freiheit, die darin liegt. Wir bitten dich für all die, die Verantwortung tragen in der Kirche, dass du ihnen hilfst, diese Verantwortung recht vor deinem Wort, recht vor dir zu tragen. Wir bitten dich für unsere Partnergemeinden. Danken dir, dass sie für uns beten und hoffen für sie, dass du ihnen genauso nahe bist. In Nowoczerkassk, im Kongo, in Berlin. Es ist gut zu wissen, wenn uns auch ein weiter Raum trennt, so gehören wir doch dicht zusammen, weil du mitten unter uns bist. Wir bitten dich für den Frieden in dieser Welt und hoffen darauf, dass du der Gewalt Einhalt gebietest, dort, wo sie so maßlos wütet. Denk jetzt besonders an Syrien, an den Jemen. Schaffe du Frieden. Wir bitten dich für uns, dass unser Glaube immer einen neuen Grund bekommt, dass wir in allen Zweifeln immer neu dich entdecken können und so neu Hoffnung fassen können. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Vor dem Abendmahl singen wir jetzt das nächste Lied. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Ja, wahrhaft würdig und recht ist es, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeiten, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Unser Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, gab ihnen den und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für die vielen vergossen wird, zur Vergebung all eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Lasst uns das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, und jetzt lasst uns einander ein Zeichen des Friedens geben und seien Sie gewiss, Christus ist mitten unter uns. Abendmahl heißt, Jesus lädt an seinen Tisch. Er ist der Gastgeber. Eingeladen zum Abendmahl ist jeder, der weiß, dass er sich den Himmel nicht verdienen kann, sondern nur geschenkt bekommen kann von dem lebendigen Herrn. Bei uns in der Gemeinde gilt es als Ordnung, dass Kinder, Jugendliche, die noch nicht konfirmiert sind, gerne mit nach vorne kommen dürfen, aber dann gesegnet werden und nicht das Abendmahl gereicht bekommen. Wir teilen das Abendmahl in der Regel mit Wein aus. Wir haben aber auch einen Becher, einen Kelch mit Traubensaft. Wenn Sie lieber Traubensaft möchten, geben Sie gleich einfach, wenn Sie hier vorne stehen, ein Zeichen und dann kommt gerne so jemand zu Ihnen. Wir kommen immer in Gruppen hier nach vorne. Die meisten von Ihnen kennen das ja auch. Lassen Sie die Gruppen nicht zu groß werden. Wir können ruhig eine mehr machen. Dann steht man da auch nicht so lange. So etwa 30 Leute passen hier jeweils hin. Und nun kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Jesus Christus spricht, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Lasst uns den Kreis so öffnen, dass er bis unten zum Thomas reicht. Der Zweifel wird da überwunden, wo wir spüren, dass wir Gottes Kinder sind. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Geht in seinem Frieden. Amen.
Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Diese Botschaft weiterzutragen ist uns anbefohlen. Darum geht hin in seinem Frieden. Amen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der alle deine Gebrechen heilt und alle deine Sünden vergibt, der sich über dich erbarmt, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt. Gelobt sei der Herr. Amen. Wir singen das Lied 99 miteinander.
Christ, may on high.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.